Wer Tennis spielt, kann sein Leben um mehr als 20 Jahre verlängern. Das ist nur eine Erkenntnis aus einer wirklich spannenden Studie zum Thema Longevity. Dieser Begriff kommt aus dem Englischen und bedeutet übersetzt Langlebigkeit. Heute unser Thema im Podcast. Und das klingt nach einem wirklich vielversprechenden Konzept, Alex, finde ich.
Ja, Thorsten, absolut spannendes Thema. Und jetzt stellen sich natürlich viele die Frage, wie alt kann ich werden? Was ist überhaupt machbar, rein von der Genetik her oder von unseren Voraussetzungen im Leben? Oder aber, wie kann ich möglichst gesund alt werden? Und das sind ja wirklich ganz viele Fragen, die sich um dieses ganze Thema drehen. Und deshalb ein super spannendes Thema, was wir unbedingt mal genauer anschauen müssen.
Ja, und viele fragen sich wahrscheinlich, kann ich auch so alt werden, wenn ich kein Tennis spiele, oder?
Eine wichtige Frage, aber ich gebe jetzt schon mal den Spoiler, man kann auch alt werden, ohne Tennis zu spielen.
Gesund gefragt. 5 Tipps für deine Gesundheit. Mit TV-Reporter Thorsten Slegers und Personal Trainer Alexander Nikolai.
Damit willkommen zu einer neuen Podcast-Folge mit unserem Partner, dem Klinikum in Niederrhein. Ein starker Verbund an 5 Standorten, dazu gehört unter anderem auch das Krankenhaus in Dienstlaken. Und dort wurde am 1. Januar die neue Sektion Schmerztherapie eröffnet. Unter der Leitung von Dr. Werner Moser bietet sie eine individuelle Behandlung von Patienten mit chronischen Schmerzen. Die Ursachen können ja sehr unterschiedlich sein. Verletzungen, langfristige Erkrankungen, wie zum Beispiel auch Arthritis, Nervenschädigungen, Tumorschmerzen, aber auch Stress und psychische Belastungen. Betroffene leiden dann oft unter Angstzuständen, Depressionen und Schlafstörungen, schreibt das Klinikum in einem aktuellen Instagram-Post. In Dienstlaken werden jetzt verschiedene Behandlungsmethoden und Therapieformen kombiniert, von Medikamenten über die Physiotherapie bis hin zur psychologischen Unterstützung. Und mehr Infos dazu bekommt ihr natürlich, wenn ihr auf die Website klickt oder aber hier in den Shownotes mal runterscrollt und da auf den Link zu unserem Partner, dem Klinikum, Niederrhein klickt.
Hören, was gesund macht. Morgens nach dem Aufstehen, auf dem Weg zur Arbeit oder abends entspannt auf dem Sofa. Bei Gesund gefragt gibt es die besten Tipps für deine Gesundheit. Einfach und effektiv für deinen Alltag.
Alex, ich habe Anfang schon das Thema Tennis angeschnitten. Als Teenager habe ich tatsächlich selbst gespielt und das sogar über mehrere Jahre. Und ich frage mich gerade, hat der Körper sich das vielleicht irgendwie gemerkt? Kann ich da jetzt auch noch von profitieren oder tja, ist der Zug abgefahren?
Ja, es ist schon mal auf jeden Fall definitiv der erste Schritt zu deiner Unsterblichkeit, Thorsten. Nein, also das, was man weiß und das, was es auch wirklich gibt, es gibt so eine Form von Muskelgedächtnis beziehungsweise Zellkerngedächtnis. Bedeutet, es gibt ja diese epigenetischen Veränderungen im Körper durch regelmäßige körperliche Aktivität. Die das Thema Epigenetik nicht unbedingt kennen, nochmal ganz einfach runtergebrochen, ist ein Teilgebiet der Biologie und beschäftigt sich einfach mit zellulären Prozessen, das heißt, die Aktivität von Genen beeinflussen, aber nicht die DNA verändern. Das heißt, nicht bloß, weil ich Tennis spiele, wird mein Kind dann automatisch blonde Haare haben oder blaue Augen. Also darum geht es nicht, sondern wie ich meinen eigenen Körper verändern kann und dadurch eine gewisse Anpassung erzeuge. Und das wäre zum Beispiel auch bei sportlicher Aktivität, weil nimmst du jetzt einen Tennisschläger in die Hand, würdest du logischerweise immer noch besser spielen als ein Laie, der nie Tennis gespielt hat. Aber nicht, weil du dich vom Kopf erinnern musst, sondern weil du einfach gewisse Bewegungsmuster hast, die automatisch immer noch abgerufen werden können.
Wer dieses Longevity-Konzept verfolgt, möchte ja nicht nur länger leben, sondern eben auch gesund altern. Was versteht man darunter oder wie wird das definiert, gesundes Altern?
Ja, super wichtiger Aspekt, weil dieses Longevity-Konzept heißt letztendlich nicht, ich möchte unsterblich werden. Also das ist erstmal ganz wichtig bezüglich der Klärung im Vorhinein. Heißt, gesundes Altern ist eigentlich im Fokus. Das heißt nicht unbedingt die Lebensspanne unendlich zu verlängern, sondern eher zu sagen, wie kann ich gesund altern? Denn man weiß mittlerweile, ist so eine grobe Orientierung, die Menschen haben ja mittlerweile so eine Lebenserwartung von so circa 84 Jahren, zumindest die Damen, die Männer leider ein bisschen weniger, aber die meisten sind davon nur 70 Jahre gesund. Und wie kann ich aus diesen 84 Jahren vielleicht ein paar Jahre mehr machen? Das wäre das erste Ziel. Aber das zweite Ziel, wie kann ich im besten Fall, wenn ich 90 oder 100 Jahre werde, diese 90 Jahre möglichst gesund verbringen? Und das ist eigentlich der Fokus, also gesund zu altern, nicht unbedingt älter zu werden.
Mhm. Grundsätzlich geht es ja dabei um diese immens wichtige Bedeutung von Bewegung. Da fallen ja nun einige Sportarten rein. Wir haben schon gesagt, Tennis ist also eine Sportart, die auf jeden Fall sich sehr, sehr positiv auf das gesunde Älterwerden auswirkt. Aber was würdest du sagen, sind noch so Sportarten, die wirklich optimal sind, um den Körper in Schuss zu halten, um uns geistig fit zu halten, um den Bewegungsapparat auch möglichst lang stabil zu halten?
Ja, erstmal ist das ein ganz spannender Aspekt, weil bei dieser Studie, und das ist so ein bisschen das Problem bei dieser Studie gewesen, es war wie so eine Art Rückwärtssuche. Das heißt, man hat einfach geschaut, wie alt werden Menschen und welche Sportart haben sie betrieben? Und dann hat man danach geguckt. Dabei gingen aber keinerlei andere Einflussfaktoren mit rein. Also wie die sonst gesundheitlich eingestellt waren, ob das nun Männer waren, ob das Frauen waren. Also all das wurde bei dieser Studie null berücksichtigt. Deshalb sowas ein bisschen mit Vorsicht genießen. Aber was man halt gesehen hat, und das ist super spannend, es gibt zwei Aspekte, die man quasi ein bisschen differenzieren muss. Also einmal die rein körperlichen Aspekte, weil bei rein körperlichen Aspekten ist natürlich sowas vorne wie alles, was kardiovaskuläres Training angeht, also das Ausdauertraining, die klassischen Ausdauersportarten wie Laufen, Schwimmen, Radfahren, aber halt auch das regelmäßige Krafttraining. Interessanterweise sind die Sachen aber, die trotzdem ganz weit oben standen, wo man aber gar nicht deren physiologischen Auswirkungen untersucht hat, sowas wie Fußball gewesen, Tennis gewesen, also Mannschaftssportarten bzw. Sportarten, wo ich zumindest einen Gegner habe, also eine gewisse soziale Komponente, also was ganz viel mit sozialen Aspekten zu tun hat, die ich nicht nur für mich alleine ausführe. Das heißt also, auch dieser Aspekt muss super entscheidend sein, was gesundes Altern angeht.
In welchem Land wurde diese Studie gemacht?
Das Ganze wurde in Kopenhagen durchgeführt. Ist auch mittlerweile eine relativ große Studie gewesen, weil man das Ganze auch untersucht hat, also die Mortalität von 1991 bis 2017, also das heißt wirklich über einen sehr langen Zeitraum hat man sich das Ganze angeschaut und die läuft seit 1976, also das heißt, die hat schon eine gewisse Aussagekraft, aber ist halt schwer, wenn sie halt nur auf Sportarten bezieht, weil halt sonst die jeweiligen Lebensgewohnheiten nicht der Menschen mit berücksichtigt wurden.
Ja, in den USA gab es ja auch eine sehr große Studie, demnach soll ein gesunder Lebenswandel, und da spielt eben jetzt nicht nur der Sport rein, sondern eben natürlich auch die Ernährung, die Entspannung, also ein stressfreies Leben. Und die sind zu dem Ergebnis gekommen, dass man sich unter bestimmten Regeln ja das Leben um etwa 24 Jahre verlängern kann. Das ist natürlich jetzt echt mal ein Hingucker. Und ich frage mich gerade, wie ist da so eine Studie aufgebaut? Die muss ja auch über mehrere Jahre natürlich gehen und unglaublich viele Menschen einbinden, um überhaupt zu solchen Aussagen zu kommen, dass man sein Leben bis zu 24 Jahre verlängern kann.
Ja, das ist natürlich immer das Entscheidende bei einer Studie. Wie wird es überhaupt gemacht und mit wem? Und wie groß ist überhaupt die Menge an Menschen, die ich darin mit einbeziehe? Also sie war auf jeden Fall riesengroß, weil es waren 700.000 Menschen. Das ist ja schon mal eine riesengroße Zahl. Das heißt, das kannst du auf jeden Fall repräsentativ nennen. Aber, und das ist halt ein wichtiger Aspekt, es waren nur US-Veteranen. Also jemand, die in einem Krieg gedient haben. Und die waren halt im Alter von 40 bis 100 und man hat dort halt verschiedene Faktoren untersucht. Und das waren halt 8 Faktoren, an denen man sich orientiert hat. Das heißt, inwieweit die körperlich aktiv waren, ob die geraucht haben oder nicht, wie deren Resilienz war, also ob sie gut mit Stress umgehen konnten, was für eine Form von Alkoholkonsum sie hatten. Dann die Schlafhygiene war auch extrem entscheidend. Dann auch wieder dieser Aspekt positive Beziehung, also was soziale Komponenten angeht. Und das ist aber jetzt ein besonderer Aspekt, der gerade im amerikanischen Raum eine sehr große Bedeutung hat. Schmerzmittelabhängigkeit. Mag man vielleicht im ersten Moment böserweise drüber schmunzeln, weil das in Deutschland nicht so ein riesengroßes Thema ist. Bei Leuten, die im Krieg waren, aber es gerade, was so dieser Vietnamkrieg angeht oder auch Afghanistan, so das Thema Heroin extrem weit verbreitet. Deshalb ist das dort quasi ein extra Punkt gewesen. Das zeigt quasi, was die für Probleme hatten, mit denen sie zu kämpfen hatten.
Gibt es denn eigentlich beim Thema Longevity Unterschiede zwischen Männern und Frauen?
Ja, definitiv. Also rein auf das, sagen wir es erstmal, biologische bezogen. Ein super interessanter Aspekt vorab, und der wird halt in der Wissenschaft heiß diskutiert, aber ist zumindest relativ stark immer mehr propagiert. Es gibt einen Unterschied, weil Frauen ja einfach im Schnitt wesentlich älter werden als Männer. Also ungefähr 5 Jahre, das ist ja schon mal eine Hausnummer. Und jeder weiß ja, Männer und Frauen als Unterschied, wer sich mit DNA und Biologie mal so ein bisschen beschäftigt hat. Frauen haben ja Doppel-X, wir sind ja XY, also die haben ja das doppelte Geschlechtschromosom X dementsprechend vorhanden. Und das kann wirklich eventuell Vorteile verschaffen, weil man weiß nämlich mittlerweile, dass wenn eines der beiden Chromosomen nicht intakt ist, das andere Chromosom die fehlende Funktion des ersten ausgleichen kann. Das kann wirklich zu einem gewissen Überlebensvorteil beitragen. Denn man hat das Ganze nämlich wirklich näher untersucht. Und man weiß mittlerweile, gerade durch Untersuchungen an Tieren natürlich meistens, bei Säugetieren, die halt dieses doppelte X-Chromosom haben, werden halt die Weibchen älter. Und bei Vögeln zum Beispiel, dort ist es nämlich anders, dass es bei den Männern der Fall ist, leben die wesentlich länger als ihre Artgenossen. Also super wichtiger oder lustiger vielleicht Aspekt am Rande, da sind die Frauen schon mal auf jeden Fall besser ausgerüstet als wir Männer. Und zweiter Aspekt, Hormone. Weil Frauen natürlich einen wesentlich höheren Anteil an Östrogen haben, also den weiblichen Sexualhormon. Und man weiß mittlerweile, dass das gerade dazu führen kann, geringeres Erkrankungsrisiko zu haben, gerade was so Herzkrankheiten angeht. Und gerade diese koronaren Herzgefäßerkrankungen, all diese Geschichten, die halt gerade im schlimmsten Fall zum Herzinfarkt führen, weiß man mittlerweile, dass das wirklich ein Vorteil sein kann von Frauen.
Kann es denn nicht auch sein, dass so generell der Lebenswandel der Frauen vielleicht ein bisschen gesünder ist? Also es muss ja jetzt nicht unbedingt das Thema Feierabendbierchen sein, was sich die Herren nach dem stressigen Bürojob gerne mal reinschrauben oder zwei, sondern generell habe ich oft so den Eindruck, dass sich Frauen schon viel mehr, gerade auch mit der Thema Ernährung, gesunder Lebensstil, vielleicht doch ein bisschen intensiver beschäftigen als die Herren der Schöpfung, ohne jetzt jemanden zu nahe zu treten.
Doch, du kannst uns ruhig zu nahe treten, weil Männer sind einfach leider wesentlich weniger darauf bedacht, länger zu leben. Muss man mal wirklich sagen. Also man hat wirklich durch Umfragen herausgefunden, dass bei Frauen über 75%, also ungefähr 75-80% der Frauen sagen, dass sie möglichst probieren oder sich zumindest dessen bewusst sind, dass ihr Verhalten durch Ernährung, durch Schlaf, durch körperliche Aktivität Krankheiten vorbeugen kann. Also deshalb sind sich quasi 4 von 5 Frauen bewusst, um es mal so einfach runterzubrechen. Bei den Männern aber sagen das nur etwas mehr als 60%. Also nur 60% der Männer sind davon wirklich überzeugt, dass ihr Lebenswandel was mit Alter, Tod und Krankheit zu tun hat. Ob sie es verleugnen oder zu dumm sind, wissen wir nicht bei unseren Artgenossen. Aber zumindest ist es so. Und Frauen sind auch wirklich wesentlich mehr bereit dazu, Vorsorgeuntersuchungen zu machen als wir Männer. Und das ist ja natürlich auch ein wichtiger Aspekt, was Langlebigkeit angeht. Also Chapeau an euch Frauen, ihr seid da wesentlich zuverlässiger als wir.
Jetzt haben wir schon über den Sport und über die Bewegung gesprochen, die natürlich immens wichtig sind, um eben überhaupt dahin zu kommen, dass man sagt, man hat einen positiven Einfluss auf die Lebensdauer oder auch auf ein gesundes Altern. Ich würde jetzt gerne mal so gezielt auf das Thema Ernährung schauen, denn ich kann natürlich unglaublich viel Sport machen, wenn ich mir jeden Tag irgendwie das letzte Zeug reinschraube oder Fertiggerichte bis unter die Decke zu Hause in der Ecke liegen habe, dann ist das natürlich total kontraproduktiv. Welche Art der Ernährung spielt denn besonders positiv in diese ganze Geschichte Longevity rein?
Einer natürlich unserer Dauerbrenner im Podcast kommt natürlich immer mal wieder rum, aber ist halt einfach auch ein wirklich wichtiger Faktor, Thema Hülsenfrüchte. Gerade auch in diesem Aspekt Longevity ganz oft beobachtet, aber ist halt wirklich eine Wunderwaffe, muss man einfach mal sagen. Weil extrem viele Ballaststoffe wissen wir mittlerweile extrem entscheidend für unsere Magen-Darm-Gesundheit. Dann das Thema Vitamine, Mineralstoffe, glaube ich, brauchen wir gar nicht großartig thematisieren, weiß jeder, dass das gesund ist. Aber halt auch der hohe Anteil an Proteinen. Beziehungsweise Proteine bestehen ja aus Aminosäuren und gerade diese essentiellen Aminosäuren ist halt auch nochmal ein super wichtiger Aspekt. Muss jetzt nicht über Hülsenfrüchte sein, aber generell, weil man weiß, dass gerade die ja, die ist ja nicht umsonst essentielle Aminosäuren, für den Körper so wichtig sind, weil er sie selber nicht herstellen kann, dass gerade das auch einer wirklichen Degeneration, also einem Abbau mit dem Alter, sehr stark entgegenwirken kann.
Nun sagen ja auch viele Menschen, ja, die in so ein etwas gesetzteres Alter kommen, ich habe so ziemlich alles erlebt und gemacht, jetzt trete ich mal ein bisschen auf die Bremse und ab jetzt lebe ich einfach mal so ein bisschen gesünder. Da stellt man sich natürlich die Frage, wenn man diesen Entschluss so mit Mitte 50, 60 oder Mitte 60 fasst, bringt das nochmal was? Also jetzt mal ganz böse formuliert oder würdest du eher sagen, es ist niemals zu spät?
Es ist wirklich so, es ist niemals zu spät. Und dafür gibt es wirklich mehrere Beweise. Also bestes Beispiel, nehmen wir mal was relativ Einfaches, was vielleicht nicht einfach ist von der Umsetzung her, aber zumindest einfach nachzuvollziehen, aufhören mit dem Rauchen. Ein ganz einfacher Aspekt, weil man weiß ja mittlerweile, und das haben ja auch Mediziner schon bestätigt, ungefähr 5-6 Jahre rauchfrei bedeutet, dass die Lunge sich kaum noch unterscheiden lässt von einem Nichtraucher. Das heißt, ein Arzt kann nach 5-6 Jahren nicht mehr feststellen, ob diese Person mal sehr stark geraucht hat oder nicht. Und ich glaube, das ist schon mal ein super entscheidender und wichtiger Aspekt, was der Körper schaffen kann, wenn ich ihm die Möglichkeit dazu gebe. Und das ist schon mal super, ja, interessant, oder wenn man mal sich vor Augen ruft, was der Körper wirklich schaffen kann, wenn ich ihm die Möglichkeit dazu gebe, in einem gewissen Rahmen sich selber zu regenerieren. Allein das ist schon mal ein super wichtiger Aspekt. Und auch andere Dinge, wie zum Beispiel Knochendichte, also gerade wenn Frauen nach der Menopause gerade in so einem Bereich dann vielleicht mit dem Thema Osteoporose oder ähnliches zu kämpfen haben, auch da kann man noch etwas tun. Also auch eine Knochendichte kann sich noch mit 60 oder 70 verbessern und nicht sagen, oh Gott, der Zug ist abgefahren. Also man kann wirklich lebenslang etwas optimieren. Der einzige Unterschied ist, dass die Adaptionsprozesse, also die Anpassung im Alter, ein bisschen langsamer vonstatten geht, als jetzt in meinen 20er oder 30er Jahren. Aber ich glaube, das ist relativ verständlich und normal. Aber Adaptionsprozesse, die funktionieren immer.
Das ist spannend. Es gibt ja auch die Möglichkeit, sein biologisches Alter bestimmen zu lassen. Ich habe das vor vielen Jahren auch mal gemacht, war das ein bisschen schockiert. Da möchte ich jetzt gar nicht ins Detail gehen. Aber zum Beispiel eine liebe Kollegin von mir beim Fernsehen, die sehr, sehr sportlich ist und wirklich sehr diszipliniert ist, die mit Mitte 50 das auch mal gemacht hat und ein biologisches Alter von 29 hatte, weil sie einfach unfassbar fit ist. Da haben wir wirklich alle nicht schlecht gestaunt. Man kann sich ja auch solche Tests nach Hause bestellen und macht einen Abstrich an der Innenseite der Wange, schickt das anschließend in ein Labor. Das ist ja heutzutage gang und gäbe bei den verschiedensten Tests, die man so alleine zu Hause machen kann. Und dann werden im Labor die sogenannten Telomere gecheckt. Das war ja auch mal bei uns Thema im Podcast, die Telomere. Aber wie aussagekräftig ist so ein Marker und was sagt denn die Länge der Telomere vor allen Dingen aus?
Ja, also mittlerweile werden diese Tests immer aussagekräftiger, das muss man wirklich sagen. Was vor ein paar Jahren vielleicht noch Humbug war, ist mittlerweile wirklich schon eine anerkannte Wissenschaft. Für all die, die das Thema Telomere noch nicht so auf dem Schirm haben oder nicht so wirklich im Thema sind, diese Tests zum biologischen Alter basieren halt, wie gesagt, auf der Länge der Telomere. Telomere, das sind, kann man sich quasi so vorstellen, wie die Schutzkappen oder Handschuhe am Ende von Chromosomen. Und die werden halt bei jeder Zellteilung immer kürzer oder quasi abgenutzter, um es mal so zu sagen. Und wenn sie extrem kurz werden, bedeutet das, dass diese beschützten Gene, die sie vorher noch super schön in Watte gepackt haben, geschädigt werden können. Das heißt, die Zellen hören dann auf, sich zu teilen, sich zu erneuern und dadurch können halt Zellfunktionen zunehmend schlechter werden. Und das ist quasi der grundlegende Gedanke daher. Und wenn man sagt, Telomere bleiben möglichst gut erhalten, bedeutet das auch im Umkehrschluss, dass sich diese altersbedingten Degenerationsprozesse möglichst gut, nenne ich es mal zumindest, verlangsamen kann, wenn auch nicht unbedingt komplett stoppen kann. Und deshalb ist es mittlerweile wirklich schon ein Thema, wo man sagen kann, dass es wissenschaftlich sehr gut anerkannt ist.
Als ich mich in die heutige Thematik so ein bisschen reingelesen habe, wollte ich auch mal wissen, wie hat sich denn eigentlich so die Lebensdauer oder die Lebenserwartung so im Laufe der letzten Jahrzehnte oder der letzten 100, 200 Jahre so entwickelt. Und ich war da schon sehr beeindruckt, denn wenn wir jetzt mal so auf die letzten 150 Jahre alleine zurückblicken, da sind 1871 die Frauen gerade mal knapp 39 Jahre alt geworden, die Männer sogar nur knapp 36. Und heute liegt der Durchschnitt, du hast es eben schon gesagt, so bei 83, 84 Jahren, bei den Frauen, bei den Männern ein bisschen weniger. Wie schätzt man denn die Lebenserwartung für die Zukunft ein, Alex? Gibt es da auch schon so, ja, vage Prognosen?
Ja, also früher war es da wirklich so, oder was es erstmal hauptsächlich extrem gesteigert hat, waren natürlich unsere medizinischen Aspekte, unsere Versorgung, die ganzen Behandlungen, ob das nun Penicillin oder ähnliches war. Also es gab natürlich viele Entwicklungen in der Medizin, die es rasant haben ansteigen lassen. Jetzt sind wir mittlerweile ja auf einem Level, wo es sich eher noch langsam entwickelt, aber sich trotzdem noch entwickelt. Also man sagt so ganz grob als Orientierung, alle 5 Jahre ungefähr kommt so ein halbes Jahr bis ein Jahr Lebenserwartung dazu. Also das heißt, in so einem Jahrzehnt werden die Menschen automatisch schon mal so 2 Jahre länger. Und das ist ja schon mal eine Hausnummer, wenn man es langfristig betrachtet. Was die Wissenschaftler so sagen, ist vielleicht so 120 bis 150 Jahre. Das wird wahrscheinlich aufgrund der generellen Abbauprozesse im Körper irgendwann mal so das Maximum sein. Aber sagen wir es mal so, es kann sein, dass bald die Lebenserwartung doppelt so hoch ist, als es jetzt aktuell der Fall ist.
Also das ist schon echt beeindruckend, Alex. Ich habe mir gerade vorgestellt, wenn ich so mal 130 wäre und in mein Podcast-Studio krieche, ob ich dann überhaupt noch die Tasten auf meinem Telefon finde, um dich anzurufen und die Aufnahme zu starten. Wir haben hier ja auch schon mal über die sogenannten Blue Zones gesprochen, also über Regionen auf der Erde, wo die Menschen einfach besonders alt werden, weil sie extrem gesund leben. Das heißt, die haben ja das Alter eigentlich schon mal ganz gut ausgetrickst und sind doch eigentlich so ideale Vorbilder für uns.
Ja, definitiv. Vor allen Dingen, was ich daran super spannend finde, ist ein Thema Blue Zones. Also wer unsere Folge dazu noch nicht gehört hat, packen wir gerne nochmal in die Shownotes mit rein. Dann könnt ihr euch die auch nochmal gerne im Nachhinein anhören. Man weiß ja mittlerweile, dass ungefähr die Lebensspanne nur so circa 20-25% von der Genetik abhängt. Und der Rest ist wirklich eine Form, die nur aufgrund unserer Lebensweise bestimmt, wie alt wir werden. Und diesen Blue Zones finde ich super spannend, dass sie viele Schnittstellen hatten. Also das heißt, was die Ernährung angeht, dass es eine sehr pflanzenbasierte Kost zum Beispiel war, dass da sehr viele Omega-3-Fettsäuren drin waren, dass es sehr viel Gemüse war. Aber dass es überall auf der Welt verteilt war. Also ob das nun jetzt Japan war, der Mittelmeerraum oder auch im amerikanischen Raum, also weltweit überall verteilt. Aber sie alle gewisse Merkmale hatten, aber durch ganz unterschiedliche Nahrungsmittel. Und ich glaube, das ist ein super wichtiger Aspekt, den man mitnehmen kann aus der heutigen Folge. Ich muss nicht unbedingt den einen Lachs essen oder die eine Kichererbse, so nach dem Motto, sondern gewisse Lebensmittel oder einen gewissen Lebensstil einhalten, durch egal welche Lebensmittel, um langfristig gesund zu werden oder es halt auch zu bleiben. Und das finde ich super spannend.
Es gibt da so Longevity-Tipps, die nach dem Alter sortiert sind. Finde ich auch unglaublich spannend. Wir haben da einmal die Gruppe der 20- bis 30-Jährigen, dann so die Gruppe 30 bis 50 und Menschen ab 50. Gibt es da große Unterschiede in den Empfehlungen bei Bewegung und beim Thema Ernährung?
Also grundsätzlich bezüglich des Themas Bewegung kann man immer festhalten, ein Leben lang körperliche Aktivität hilft. Was aber ein lustiger und interessanter Aspekt war, man hat halt gesehen, dass gerade jüngere Menschen schon so ungefähr diese 10.000 Schritte, die wir oft besprochen haben, wirklich brauchen am Tag. Aber interessanterweise Menschen jenseits der 65 auch bei 7.500, 8.000 Schritten denselben positiven Aspekt haben wie jüngere Menschen mit 10.000. Also es reicht sich auch im Alter ein bisschen weniger zu bewegen. Das heißt nicht, der Freifahrtschein zum Faulsein, aber auch mit geringerer Aktivität kann ich schon sehr viel erreichen. Der Körper ist da auch sehr genügsam. Heißt aber auch trotzdem, im Alter sollte ich auch ein intensives Krafttraining haben, gemessen an meinen körperlichen Voraussetzungen. Dann auch das Thema kognitives Training, auch super wichtig. Deshalb sind ja gerade diese sozialen Aspekte ganz entscheidend. Ob das jetzt nun der großartige Austausch ist mit Freunden, ob das dann vielleicht im Alter auch das Scrabble-Spiel sein mag oder das Kreuzworträtsel oder ähnliches, was dafür sorgt, um auch noch zusätzlich eine geistige Komponente mit reinzubringen. Und beim Thema Ernährung muss man halt sagen, gerade das, was damit entscheidend ist für den Körper, diese antiinflammatorische Ernährung, also die antientzündliche Ernährung. Weil das ja mittlerweile Aspekte sind, von denen man weiß, wenn man sich überlegt, dass man mittlerweile bei Diabetes, bei jeglichen Formen von Demenzerkrankungen weiß, dass sie ganz oft auf Entzündungsprozesse im Körper zurückzuführen sind, ist das, glaube ich, so wirklich Key to Success. Also wirklich, das ist der Schlüssel zum Erfolg, um langfristig gesund zu bleiben, Entzündungsherde im Körper zu minimieren, weil sie so viele Krankheiten im Körper verursachen können.
Longevity, die Langlebigkeit, heute unser Thema im Podcast aufgrund einer wirklich sehr spannenden Studie, die uns verrät, wie wir durch Ernährung und durch Bewegung gesund alt werden können. Und wer jetzt ein bisschen überfrachtet von den vielen tollen Tipps ist, ganz entspannt, hier gibt's alle Tipps von Alex nochmal zusammengefasst in unserer beliebten Rubrik auch 2024, 5 Tipps für deine Gesundheit.
Thorsten fragt, Alexander antwortet. In diesem Podcast erfährst du alles über Ernährung und Fitness. Einfach erklärt und mit konkreten Tipps für deinen Alltag.
Ja, zuerst einmal fangen wir mal mit der Ernährung an. Und deshalb vorab ganz wichtig, ballaststoffreiche Ernährung. Ballaststoffreiche Ernährung, gerade dahin sehr, sehr gut, weil ballaststoffreiche Lebensmittel automatisch auch fast immer Vitaminbomben sind, beziehungsweise ganz reich sind an Mineralstoffen. Ob es nun die Hülsenfrüchte sind, ob das das Gemüse ist, all das hilft dem Körper einmal eine sehr gute Verdauung und dadurch auch einen sehr guten Magen-Darm-Trakt zu bekommen und aber auch gleichzeitig sehr antientzündlich unterwegs zu sein. Deshalb dafür ganz wichtig. Tipp Nummer 2, auch noch aus dem Bereich der Ernährung, weil ich ihn für super wichtig erachte, ist aber mittlerweile auch wissenschaftlich schon bewiesen, essentielle Aminosäuren. Die müssen, und gerade wenn man sie im Alltag nicht im Körper zuführt, dann sollten sie unbedingt supplementiert werden, jeden Tag in ausreichender Form dem Körper zugeführt werden. Am besten gerade auch in den Abendstunden vorm Schlafen gehen, weil gerade im Schlaf extrem viel passiert, was Regenerationsprozesse angeht. Und deshalb auch Tipp Nummer 3, baut nämlich darauf auf, ganz wichtiger Aspekt, Thema Schlafhygiene. Denn es gibt wirklich gewisse Phasen, also diese REM-Phasen, Rapid Eye Movement, also die wirklichen Tiefschlafphasen. Das sind die Phasen im Körper, wo der Körper wirklich erst anfängt, gewisse Reparationsprozesse einzuleiten. Das ist ein ganz spannender Aspekt, weil ganz viele Sachen im Körper den ganzen Tag über nicht funktionieren, aber erst in Tiefschlafphasen anfangen, eingeleitet zu werden. Und deshalb achtet auf einen gesunden, durchgehenden, ausreichenden Schlaf. Tipp Nummer 4. Möchte ich dahingehend nämlich noch gerne anschließen. Es geht nicht nur um die Entspannung in der Nacht, sondern auch die Entspannung im Tag. Man weiß nämlich, dass ganz entscheidender Aspekt das Thema Resilienz ist, gerade bei älteren Menschen. Die Leute, die sich wirklich viele Sorgen machen, sehr viele Probleme haben, Ich kann verstehen, dass man Probleme hat im Leben, hat ja jeder, aber es geht hauptsächlich darum, wie man damit umgeht. Und deshalb möchte ich nochmal ganz wichtig das Thema Resilienz in den Vordergrund stellen, weil es gerade, glaube ich, auch in der heutigen Zeit einen ganz großen Aspekt ausmacht, wie wir gesund altern können, weil es mittlerweile auch bewiesen ist in diesem Konzept des Longevity, dass gerade das Thema Resilienz einen riesengroßen Stellenwert bekommt. Und der letzte Aspekt, ihr kennt ihn aber ganz oft als Klassiker in meiner Podcast-Geschichte, mittlerweile Thema Bewegung, weil Bewegung mehrere Aspekte mit reinbringt. Nicht nur, dass man körperlich aktiv ist bis ins hohe Alter und dadurch ganz vielen Alterserkrankungen, ob das nun das Thema Arthrose ist, ob das das Thema Osteoporose ist oder ähnliches, sehr, sehr stark entgegenwirken kann, sondern halt auch die kognitiven Aspekte mit reinbringt. Also zum Beispiel Hand-Auge-Koordination, was das Thema Tennisspielen angeht oder Fußball oder was auch immer es für Sportarten gibt, plus noch die sozialen Komponenten. Also bitte, bitte, bitte bewegt euch bis ins hohe Alter, um dementsprechend fit zu sein.
Also ich glaube, ich gehe heute Abend noch Tennis spielen und esse parallel Sushi. Ich glaube, dann kann mir wenig passieren in den nächsten Jahren, wenn ich das vielleicht zweimal die Woche mache, oder?
Stark. Ich würde gerne die Kombi sehen daraus, aber ich bin erstmal gespannt, wie du es machst.
Ja, also wenn ich dann noch eine dritte Hand frei habe, dann würde ich glatt ein Selfie machen und poste das dann demnächst mal bei Instagram bei uns. Da findet ihr uns nämlich auch. Übrigens noch ein kleiner Tipp hinterher. Wir haben ja eben über die sogenannten Blue Zones gesprochen. Eine Folge, die wir hier auch schon mal mit großem Interesse im Podcast gehabt haben. Das ist nämlich die Nummer 34. Also ihr müsst ein wenig zurückscrollen, weil wir jetzt schon bei über 170 Folgen sind inzwischen. Also Folge 34 dreht sich wirklich einzig und allein um die gesunde Lebensweise in den Blue Zones. Vielleicht der ein oder andere Aspekt, der euch auch sehr interessieren könnte und der euch vielleicht motiviert, die Ernährung ein wenig in die Richtung zu lenken. In diesem Sinne freuen wir uns, wenn ihr nächste Woche wieder dabei seid bei einer neuen Folge. Bis dahin, macht das Beste draus, bewegt euch viel, esst gesund und bleibt gesund.
Das war Gesund gefragt, der Experten-Talk mit Thorsten Slegers und Alexander Nikolai. Wenn es dir gefallen hat, abonniere gerne unseren Podcast und verpasse keine neue Folge mehr.